Easy, komm, zwitscher uns mal wieder ein altbekanntes, ehrwürdiges Nilsi-Intro mit so einem komischen Ton am Anfang.
Ich oder was? Ja klar, Simon,
Ja,
ich gebe ich.
machst du mal so ein Body-Talk. Mach mal wieder so ein, mach mal so ein Nilsi-Intro.
So, Gaspedal druckgedreht, da sind sie wieder, die drei vom Buddy Talk, Simon, Mika, Nils, Abfahrt, klingelingeling, heute mit im Gepäck, Valencia, Südafrika und Texas in der nächsten Woche. Also, bisschen Race Recap, bisschen Vorschau, hier und da und dann am Ende kommen auch ernste Themen auf den Tisch. Danke nochmal, Simon, für die Verlängerung. Aber ja, bevor ich jetzt hier alles verrate und ihr nicht dranbleibt, würde ich sagen, gönnt es euch. Hört vorher nochmal rein, denn Simon hat jetzt noch einen Präsenter für euch und dann geht es eigentlich direkt Kaltstart, Abfahrt in die neueste Folge. Buddy Talk.
Und präsentiert wird das Ganze wie so oft von der Koro Drogerie. Danke an dieser Stelle für den Support. Und wenn ich eins in Amerika, also ich bin ja wirklich großer Fan der Supermärkte hier und ich finde das alles schon sehr geil, alles in so riesengroßen Großpackungen. Aber was ich wirklich vermisse, ist so mein tagtägliches Setup der Koro Drogerie. Sei es meine Riegel, die ich für On the Go immer griffbereit im Regal am Hauseingang habe, oder einfach mein ganzes Frühstücks-Setup der Koro Drogerie oder so. Ich habe in letzter Zeit auch so diese ganzen Aufstriche für mich entdeckt. Es gibt so einen geilen Kürbisaufstrich zum Beispiel oder so. Ich glaube, Tomate Basilikum war das. Einfach so. Die Koro Drogerie ist so fest verankert in meinem tagtäglichen Leben, was das Essen betrifft, und es gibt da wirklich nichts Schöneres als Essen. Ich glaube, Mika, da stimmst du mir zu, dass ich das wirklich, ich vermisse es sehr und ich kann es wirklich nicht erwarten, in 9 Tagen nach Hause zu fliegen und dann ein neues Paket der Koro Drogerie in Empfang zu nehmen und da wieder mich essensmäßig richtig heimisch zu fühlen. Es ist so, ja, ich kann, wie gesagt, ein Leben ohne die Koro Drogerie, was das Essen betrifft, im tagtäglichen Gebrauch einfach nicht mehr vorstellen. Und was ist die Koro Drogerie? Es gibt da wirklich alles, von Frühstück bis allen möglichen Sachen zum Backen, über verschiedenste Pasta, Snacks, auch Sachen wie Proteinshakes, Nahrungsergänzungsmittel. Also das Universum der Koro Drogerie ist riesig und das Ganze gibt es ganz viel in Großpackungen. Das heißt auch weniger Verpackungsmüll und ihr müsst nur einmal groß bestellen und habt dann wieder für ein paar Wochen Ruhe. Von dem her, es gibt einfach keinen besseren Ort für Snacks, Frühstück, Essen und alles, was man so mag als Naschkatze, wie die Koro Drogerie. Und mit dem Code BuddyTalk gibt's 5% auf unseren Nacken. Gibt's wie immer alles in der Folgenbeschreibung. Ihr müsst euch nichts merken. Und jetzt gehen wir ab in die Folge. Ja, komm, Nisi, drück mal gleich mal Start, dass wir gleich mitten dabei sind.
Also ich lauf.
Wie war's beim Handball, Nils?
Wie war es beim Handball? Sah gut aus und dann kommt der letzte Schuss, geht nicht rein und dann unentschieden. Meisterschaft ist abgehakt. Nächstes Jahr.
Hi. So, hier,
Falsches Thema. Falsches Thema.
Nilsi kommt vom Handball, Mika guckt nebenbei Bundesliga. Jungs, was geht ab? Wie geht's euch? Wie ist die Lage?
Gut, gut, gut bei mir. Das deutsche Wetter hat mich wieder zurück auf den Boden der Realität geholt. Also, es ist ja so eine Scheiße hier. Bei jeder Radfahrt, wenn ich draußen war, komplett nass geworden bisher. Boah, und mittlerweile, ich habe einfach keine Akzeptanz jetzt mehr für das Wetter, dass jetzt im Mitte April immer noch so ein Kackwetter ist. Also im Januar finde ich es ja mal okay so, aber nee. Jetzt geht es morgen wieder richtig los mit Training, und ich hoffe einfach nur, dass das Wetter langsam mal besser wird endlich.
Letzte Woche war doch ganz gut, als du in Singapur warst.
Ja, toll.
Aber in so einer Woche nach einem Rennen, was trainierst du da so? Oder wie ist es dann eher alles so nach Lust und Laune und Gefühl, ein bisschen Sport machen? Oder
Genau, ja.
wie
Also es
verhält sich
ist
das?
Hatte jetzt keinen Trainingsplan, einfach schauen, wie es geht. Ja, vor allem körperlich halt. Also ich hatte mein größtes Problem waren meine Füße, so, also die Zehen vorne, die Zehennägel. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal erzählt hatte, aber auf jeden Fall, die waren halt komplett alles voll mit Blasen und so. Aber die sind dann ungefähr Mittwoch, glaube ich, abgestorben und dann war es gut, weil wo nichts mehr lebt, kann auch nichts wehtun. Und ja, dann
Lecker, lecker.
konnte ich, ja, dann konnte ich jetzt ja, wieder ein bisschen trainieren, aber ja, generell hatte ich schon das Gefühl, dass so das Rennen, also halt erstmal, wenn man halt so komplett ans Limit geht, dass das halt echt nochmal viel mehr zieht, als wenn man so einigermaßen kontrolliert finisht, so wie in Augusta zum Beispiel. Und halt mit der Hitze zieht halt irgendwie auch nochmal mehr. Also ja, war ich relativ ruhig mal jetzt die Woche. Ich weiß es nicht. Vielleicht 13, 14 Stunden oder sowas. Ja, aber jetzt kann es auf jeden Fall wieder losgehen.
13, 14 Stunden, wenn man jetzt hier Montag, Dienstag, Mittwoch als Reisezeit abzieht, ist ja dann auch schon jeden Tag 4 Stunden. Ah.
Ja, nicht ganz, aber ja.
Wie
Habe jetzt auch nicht nur rumgehangen, so auf jeden Fall.
geht's jetzt eigentlich weiter? Also
Erstmal.
wir warten noch bis zum 5.5., bis wir endlich mal wissen, ob wir die Wildcard für San Francisco bekommen.
Ja. Ja,
Also ich erwarte
nee,
dann
also
auch, wenn, also
jetzt.
wenn die Wildcard vergeben wird, ich erwarte dann auch, dass sie so findig sind, sich das hier anhören und dann Nils mich da auch mit reinschreiben. Also dass die Wildcard schon uns inkludiert als Reisegruppe.
Ja,
Das
direkt Flugticket mit.
ja, das sollen sie sich mal drum kümmern hier.
Ja, aber ich mache auch nur Business Class. Also da bin ich halt wie Taylor Nipp. Kurzfristig, sonst mache ich gar nichts.
Ja, also ich bin jetzt erstmal noch 3,5 Wochen auf jeden Fall in Deutschland. Also Stand jetzt ist der Plan wirklich San Francisco als nächstes Rennen zu machen. Wie gesagt, ich kriege ja am 7.5. da halt Bescheid. Und ich tue jetzt einfach so, als ob das klappt. Hab im Hinterkopf schon auch Ideen für Plan B und C und sowas, aber die muss ich auch
Was
nochmal in Ruhe durch.
sind die denn? Welche Optionen gibt's?
Am gleichen Tag ist 70.3 Boulder in den USA.
Also
Was ja auch Teil.
du gehst auf jeden Fall nach Amerika.
Genau, also was ich jetzt sagen wollte, so 3,5 Wochen hier. Und dann rüberfliegen schon, irgendwo in die Höhe. Und dann 3 Wochen Höhe. Und dann ist halt Rennwoche San Francisco. Und da würde ich halt entweder nach San Francisco runter oder halt sonst nach Boulder. Und ja, ich meine, klar, San Francisco wäre auf jeden Fall deutlich besser. Aber da habe ich jetzt halt bis zum nächsten Rennen quasi jetzt nochmal, ich glaube ab heute oder heute genau in 7 Wochen wäre das. Habe jetzt also nochmal einen guten Block. Einfach jetzt nochmal. Bisschen einfach konstant weiterlaufen so und dann bin ich da auch läuferisch nochmal auf einem anderen Niveau. Und da war es jetzt halt echt gut, dass Singapur halt jetzt echt so gut war, dass ich da jetzt erstmal so früh in der Saison ein echt gutes Ergebnis halt stehen habe, was auf jeden Fall jetzt so den Druck, sage ich mal, rausnimmt, weil ich meine, letztes Jahr um die Zeit lag ich halt auf dem Sofa mit einem gebrochenen Wadenbein. Da ist es jetzt schon deutlich komfortabler, die Situation und die Saison wird halt eh hinten raus lang. Von daher jetzt nochmal einen sauberen Block, 3 Wochen hier, 3 Wochen Höhe, dann das Rennen, genau, und dann geht's weiter. Also so ist jetzt gerade der Plan.
Ja, also Showdown ist Woodlands. Simon. Mika macht jetzt, der verschwindet jetzt in der Kammer, kommt dann irgendwie in 4 Wochen noch stärker wieder raus. Der sagt jetzt auch nichts mehr, weil wir halten das ja alles quasi unterm Radar. Sag mal an, was ist denn jetzt hier? Nächste Woche ist, oder nee, diese Woche ist ja quasi Race Day. Wir nehmen jetzt gerade am Wochenende auf. Also ist jetzt heute Sonntag, also morgen fängt Rennwoche an, oder? Also müsste
Morgen
es ja
fängt
langsam auch
Rennwoche
ordentlich brodeln. Es sind ja auch schon jede Menge Athleten vor Ort. Also so
Wollen wir
nicht nur irgendwie.
vielleicht, wird es vielleicht Sinn machen, dass wir erstmal über das Vergangene sprechen und dann vorausgucken? Weil es ist ja ganz schön viel passiert heute Vormittag.
Achso, du willst Rennblock machen.
Ja, weil das wird
Komm,
ja.
Simon, ist dein Ding. Nee, es starte
Und
durch.
also
Hast du
erstmal
schon.
habe ich noch was, Mika, weil wenn du sagst 3 Wochen Höhe, Wout van Aert verkauft sein Höhenzelt, kannst du da auch mal shoppen. Also vielleicht hat er bei dem wohl ganz gut funktioniert, kannst du da mal zuschlagen. Er hat eine Instagram-Story gepostet, dass er alle möglichen Sachen kauft. Irgend so ein Ergometer, ein Höhenzelt, dann so ein Höhenkopfteil. Und, also, weiß ich nicht, ich muss ja mal anrufen bei dem Kollegen da. Er hat sogar eine E-Mail-Adresse dazu geschrieben, irgendwie sales-woutfanart@gmail.com. Kannst du ein Höhenzelt kaufen bei Wout?
Ja, oder du kommst nach Freiburg, da gibt es jetzt ein Hotel mit Höhenkammer.
Was?
Da ist der, ja, es irgendwie, ich habe es auch nur beim Simon Geschke gesehen. Es hat jetzt hier, ich weiß nicht, irgendwie Bike Hotel Freiburg, irgendwie sowas, hat jetzt gerade aufgemacht und da gibt's, wenn ich das alles so richtig gedeutet habe, eine Höhenkammer. Also Mika, mach dir nicht den Stress. Freiburg ist sowieso schöner. Da sind die, da sind nicht nur die schönsten Triathleten, sondern auch die schnellsten Triathleten. Also do it.
Ja. Ah ja, krass, aber interessant, weil das so ein Ding gibt's ja auch da in das Synchrosfera da in Spanien, wo Mathieu auch relativ viel chillt. Und das habe ich mich eh schon gefragt, wieso das nicht zum Beispiel auch in Girona eröffnet wird. So halt an Hotspots, wo halt viele Profis leben. Bin ich mal gespannt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es von so Dingern in Zukunft deutlich mehr geben wird. Mal schauen.
Gibt es nicht sogar auch hier in Herxheim oder so? Auch so ein Reha-Zentrum, wo es das gibt? Da habe ich zumindest das mal irgendwie mal was von gelesen. Also es gibt in Deutschland auf jeden Fall auch noch ein anderes Zentrum. Ich meine, das ist auch irgendwo einigermaßen Süddeutschland. Mhm. Ich meine, das heißt Herxheim.
Okay.
Aber wenn ich
oder frag so Nico, der hat hier ja auch schon mal von berichtet, wie man das nicht macht. Also wie laut es alles ist, wie häufig man dann eigentlich in den Baumarkt fahren muss und sucht dir dann vielleicht auch eher die kalte Jahreszeit aus, weil ich glaube, unter so einem Zelt ohne Sauerstoff und mit 50 Grad ist dann irgendwie auch kickt anders und ist eine andere Anpassung.
Aber mit so einer Höhenkammer, gehe ich dann da einfach rein, um über Nacht zu schlafen, oder gehe ich da dann stundenweise über Tag auch rein? Also wie funktioniert dieses Ding dann?
Ich glaube, du musst ja eine gewisse Anzahl am Tag an Stunden auf der Höhe sein, damit dein Körper quasi diesen gewünschten Adaptionseffekt hat. Und es reicht ja theoretisch, also es gibt ja so Möglichkeiten auch Sleep High, Train Low, also ich glaube, es gibt es auch andersrum. Aber ich glaube, gängiger ist Sleep High und das simulierst du dann damit. Hast natürlich dann den Vorteil, dass du ja viel intensiver trainieren kannst, weil du natürlich durch die nicht vorhandene oder dann in dem Fall nicht vorhandene Sauerstoffknappheit quasi relativ normal dann trainieren kannst und dann danach diesen Anpassungseffekt in der Erholung hast.
Ja, genau. Ist halt, also du pennst darin und ja klar, da gibt es eine gewünschte Stundenzahl, aber letztendlich ist das halt wie bei allem so, du kannst halt mehr, kannst halt weniger, je nachdem, wie viel Reiz du halt dann haben möchtest. Und du kannst die Dinge halt wirklich, die meisten gehen, glaube ich, bis auf 6000 Meter hoch. Also kannst dich dann quasi da auch so ein bisschen reinsteigern. Ja, ich habe jetzt selber noch keine Erfahrung mit, aber ist auf jeden Fall jetzt auf der langfristigen Agenda, das irgendwann vielleicht ja auch mal auszuprobieren.
Ja, bei 6000 kannst du da auch maximal auf so einem Working Pad noch trainieren. Keine Ahnung, was für eine Expedition du dich dann vorbereitest. kriegst du direkt auch die Schneekanone mit dazu.
Aber wie wär's mal mit Everest Basecamp, Mika? Wäre auch mal was für dich.
Ja, stimmt.
Ich hab einen Arbeitskollegen aus Nepal, also vielleicht können wir da Connections.
Mika, ich sehe dich eigentlich schon da, Everest Basecamp.
Ja.
Sehe ich dich.
Ja, wir müssen mal was anders machen. Du machst viel zu viel wie der Mainstream, wir müssen einen komplett anderen Weg gehen. Guck mal, schau dir Sanders an, der macht das auch ein bisschen, der zieht auch seinen Weg durch. Ja. Das ist jetzt noch 10 Jahre, wir müssen anfangen mit Experimenten.
Ja.
Also Nils, du rufst mal Nepal an. Ich kenne auch jemanden, der hat vor kurzem einen 8000er
bestiegen. Ein Flugzeug oder was?
Ich kenne auch jemanden, der hat einen 8000er bestiegen vor kurzem. Den kann ich auch mal fragen, wie das so ist. Also, Mika, wir sollten da reingehen in das Thema.
Ja.
Ich glaube, Ben, dein Trainer wird davon überzeugt sein.
Ja, der wird da mal.
Sicher.
Ich denke, so 2-3 Monate im Jahr kriegen wir.
Glaube ich auch. Wo wir dich mal übernehmen können. Stell dir vor, wir zwei übernehmen so 3 Monate im Jahr Mika. Wir zwei können 3 Monate im Jahr Mika trainieren. Das wär's.
Wie so ein Haustier.
Ja, genau, wie so ein Gameboy, wie so ein Tamagotchi.
Ja. Ja. Obwohl, ich meine, bei deinem, so Tamagotchis können ja irgendwann auch sterben. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man einen Tamagotchi mit 56 Pizzen am Tag füttern kann, dann platzt es wahrscheinlich.
Apropos Füttern, Mika, du hast in der Übertragung richtig Props von Frodo bekommen, oder was heißt Props, aber du wurdest lautstark erwähnt von Frodo für deinen Kalorienkonsum.
Ja, ich habe es mir auch tatsächlich nochmal angeschaut und ja, musste da auf jeden Fall auch schmunzeln. Ja, so mittlerweile habe ich ihn ja letztes Jahr auf Ibiza mal gesehen und jetzt in Singapur war er halt auch vor Ort, auch mit uns im Hotel und so. Quatscht er auch dann viel halt mit dem Jack, dem anderen Kommentator, der mich auch so ganz gut kennt. Und ja, er hat sich selbst da bis dahin durchgesprochen.
Ja. Aber wenn Frodo da bei der PTO mit dabei ist, hängt er dann da auch bei allen Athleten so am Frühstückstisch mit rum oder so? Oder ist er so, man sieht ihn am Frühstückstisch nicht, weil er hat davor schon trainiert und schon gefrühstückt und ist schon wieder vor allem fertig?
Ja, wirklich. Also so ist es eigentlich. Also immer wenn ich kam, war er schon fertig und ist davor schon Rad gefahren oder gelaufen. Und manchmal, als ich mit Kyle so zusammensaß, da hat er sich dann nochmal kurz so für 10 Minuten hingesetzt. Aber meinte dann auch, er muss jetzt weiter, weil ich glaube, da wollte er noch irgendwas anderes trainieren und hatte dann irgendein Meeting halt. Also ja, 5am Club lebt er, glaube ich, wirklich. Und ja, war da immer am Rumwuseln. Aber prinzipiell ja, war er halt mit bei uns im Hotel und man hat ihn ab und zu halt gesehen, aber jetzt nie. Ich habe ihn immer in Action irgendwie gesehen.
Der Typ, ey. Unglaublich. Aber der fährt ja, jetzt auch scheinbar also,
Tracker. Nimmt dem sein Fahrrad weg und sein Neo und seine Laufschuhe.
Ja. Ja, und was jetzt so, ich habe es mir auch nochmal angehört, so das Kommentieren, und ich finde, es macht er auch schon echt gut, so
dafür, ey, brutal, dass er es jetzt halt, ich finde es so auch den echt gut, mal sau gut.
Also Jack meint auch, so, ja, gefühlt will halt auch da Frodo so alles perfekt machen, und das merkst du halt auch so in der Vorbereitung, in den Vorbereitungsmeetings und sowas, merkst du es wohl richtig so an, dass er da halt auch so ein kompletter Perfektionist ist, und ja, halt echt beeindruckend.
Ja, wie ich auch gesagt habe, irgendwie der bringt so krasses Leben da rein. Also obwohl der ja eigentlich in den, also der ist ja häufig eigentlich im Fernsehen oder im Bild ja nur so eine Zeitnotiz, aber der schafft es immer, dass du ihn sofort erkennst. Also auch, weil er die ganze Zeit irgendwie da so Action reinbringt. Also auch als ihr da zu viert da nebeneinander standet im Ziel, war ja Frodo eigentlich auch direkt so omnipräsent. Ja. Also ich habe mir dann auch gefragt, wer ist jetzt hier eigentlich der Athlet?
Ja.
Ja, der passt da schon irgendwie gut rein. Mhm. Das ist schon. Und ja, Simon, Simon, du willst Ergebnisse sagen.
Ich will vorwärts kommen, weil ich will hier nicht wieder. Will den Leuten wieder keine 2-Stunden-Folge zumuten, weil wir haben jetzt hier ganz schön viel Gesprächsstoff, glaube ich. Und dann müssen wir über Texas auch noch sprechen.
Genau.
So. Es wurde gerade eben geraced. Einmal der Ironman Südafrika ging über die Bühnen, ist erst ein paar Stunden alt. Das Frauenrennen hat gewonnen. Marta Sanchez vor Dide Dierix und auf Platz 3 Laura Zimmermann. Die weiteren Deutschen Katharina Grohmann auf Platz 9 und Margret Elfers auf Platz 10. Dani Bleimel ist laut Ticker irgendwie zweite nicht Hälfte Marathon.
Bei Kilometer 30 nicht mehr erschienen.
Hat in geführt Führung liegend nicht mehr erschienen. Das Männerrennen hat Rasmus Svenningsson für sich entschieden vor Matthias Lyngså-Petersen, vor Cameron Wirth. Leo Arnold auf Platz 4. Dominik Dominik Sovia auf Platz 7. Andi Dreiz auf Platz 11. Christoph Mattner auf Platz 12. Jonas Weller auf Platz 14. Und Chris Deels auf Platz 15. Ironman 70.3 war Lenzia. Das Frauenrennen. Auf Platz 1 Laura Matzen vor Lena Meisner. Auf Platz 3 Caro Pole. Platz 4 Laura Philipp. Und Platz 8 Daniela Kleiser. Das sind jetzt die Deutschen. Leo Beger hat bei den Männern gewonnen vor Jan Strappmann und Yannick Schaufler, die das Ganze im Sprintduell unter sich ausgemacht haben. Und was Yannick Schaufler zu seinem Tag sagt, das hören wir jetzt.
Ja, Erstaustragung 70.3 Valencia, der Reihe nach. Es gab im Vorfeld so ein paar Kontroversen, sage ich es mal, gerade beim Pro-Briefing. Zum einen war die Radstrecke ein bisschen sketchy. Ja, man konnte ja auch gar nicht so hundertprozentig abfahren im Vorfeld. Und ja, deswegen ja, hat bei mir auch ein bisschen für Nervosität gesorgt. Das und dann einfach das große Starterfeld und die Aussage der Kampfrichter. Sie wissen das noch nicht, wie sie das mit dem Startprozedere machen. Das war schon ein bisschen lustig, unterhaltsam, aber gleichzeitig auch, ja, also ich bin mit Startnummer 38 ins Rennen gegangen. Wasserstart in der dritten Reihe blöd, Pontorstart in der dritten Reihe auch blöd, in der zweiten Reihe mit jemandem vor mir und hinter mir noch blöder wahrscheinlich. Und ja, am Ende haben sie es dann ganz gut gelöst, also einfach klassisches Line-up gemacht. Leider nicht ganz so streng, haben sich nur ein paar reingemogelt irgendwie und hat aber gereicht, das Pontor von der Größe her für die Anzahl der Starter. Und ja, für mich ja generell alles doch ein bisschen neu. Also ist ja schon groß aufgezogen, so ein Ironman-Rennen und ist halt echt auch so ein Marketing-Event. Fand ich spannend. Und dann aber auch so Kleinigkeiten wie die Bags, was muss da rein im Vorfeld? Also man hatte die ganze Zeit das Gefühl, man hat irgendwas vergessen, und dann aber auch einfach der Ablauf, also was muss da rein, was muss raus, was muss wieder rein und so weiter und so fort. Und ja, auch davor einfach so, also man ist echt ohne Begleitung aufgeschmissen. Also mein Papa hat dann noch sich ein Mietauto genommen, dass wir die Strecke abfahren können, aber dann ja auch mit zwei Wechselzonen und also so viel Logistik, was da dahinter steht, und echt happy, dass ich da ein cooles Team am Start hatte. Und ja, aber ansonsten habe ich mich natürlich riesig aufs Rennen gefreut, weil lang genug gearbeitet jetzt und mich auch einfach jetzt gezielt auf die Mitteldistanz vorbereitet. Und ja, trotzdem wusste ich, dass Schwimmen genauso sein wird. Also das wird eng an der ersten Boje und das wird vor allem wichtig, weil es ein großes Starterfeld ist, weil Windschattenverbot und so weiter. Und ja, bin dann gut weggekommen und gleich in der Führungsgruppe da gewesen und hatte dann einen schönen Überblick, also hätte die Körner gehabt, da noch irgendwie auf eine Position gut zu machen oder eben nicht, aber habe mich da ganz wohl gefühlt auf Position 4 liegend und ja, sind aus dem Wasser gekommen, dann war es hektisch in der Wechselzone, aber ja, dann war auch das Mantra reinlatschen, weil da habe ich schon mal letztes Jahr, da habe ich in Barcelona mal einen Fehler gemacht und ja, das wollte ich nicht wiederholen und ja, dann gleich das Hinterrad vom Jan erwischt, dann hat sich noch einer vorbeigeschoben und dann ja, haben wir uns da gleich formiert eigentlich, wobei man dann, also die Radstrecke hat für sich schon dafür gesorgt, dass es ein bisschen selektiert hat, aber ja, trotzdem ja, wollte ich da nicht das Risiko eingehen, dass da irgendwie einer reißen lässt vor mir und ich dann doch die Lücke nicht mehr zufahren kann. Deswegen hatte ich da erstmal die Augen aufgespreizt und so geguckt, wer denn wie gut fährt potenziell. Und ja, irgendwann hatte ich dann das richtige Hinterrad und ja, haben uns dann zu fünft oder sechst gefunden. Das ging dann erstmal schön den Anstieg hoch. Also das ist echt der coole Teil der Strecke. Also einfach, ja, leider erst so ein bisschen technisch durchs Industriegebiet, da haben sie sich irgendwas einfallen lassen. Und dann schöne Straße, leicht ansteigend und dann so 2 Kilometer schon richtig hoch. Gab es für die Age-Gruppe auch eine Kommwertung und dann eben eine Abfahrt. Da haben wir dann eineinhalb Leute nochmal verloren. Also das ist war da jetzt auch gefordert, dass man das Zeitfahrrad bergab steuern kann und ja, danach wieder einen schnellen Teil, dann nochmal eine Passage, so einen kleinen Kami, wo man auch nicht überholen durfte, dann nochmal durchs Industriegebiet, so eine Achtschlaufe, wo der Herr Seif sich auf dem Briefing beschwert hat, da läge zu viel Sand, was ich tatsächlich, da gehe ich mit, also das war tatsächlich ein bisschen, aber hat alles gut geklappt und ja, dann nochmal auf den Highway, wo es nochmal richtig schnell wurde und ja, wie gesagt, also waren zwischen mal 7 am Anfang, dann 5 kurzzeitig, ich glaube, das ist einer ist nochmal aufgeschlossen von hinten, dann waren wir 6 und großen Teil der Führungsarbeit, ganz klar, der Josh und der Strattmann. Ich bin da noch neu, also ich bin für mich die ganze Dynamik, also das hat mir auch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet im Vorfeld, weil ich das einfach nicht kenne und man kann es nicht simulieren. Alles andere kann man ja eigentlich simulieren, aber das eben nicht. Und ja, aber das hat echt super geklappt und hat auch richtig Bock gemacht einfach. Ab und zu habe ich mal auf den Tacho geschaut, da standen schon gute Zahlen und ja, also ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, irgendwie, oh, reicht jetzt, aber dann so, als es dann in die Stadt wieder reingehen, dann dachte ich schon, ja, bin mal gespannt so, was die Laufbeine heute hergeben. Ja, und die waren dann tatsächlich nicht da. Also das war kein Sahnetag im Laufen. Kann sein, dass ich da einfach zu viele Körner investiert habe auf dem Rad oder ob das einfach so sein hat sollen. Also bin losgelaufen, gleich gemerkt, das ist Arbeit heute. Aber ja, trotzdem gleich natürlich langsam loslaufen, das war das A und O. Aber ja, konnte dann gleich, habe trotzdem gleich einen Schritt gefunden und konnte mich distanzieren von den anderen aus der Gruppe, weiß ja auch nicht, ich glaube, der Jan ist noch auf Toilette kurz und ich weiß auch nicht, was die anderen da machen. Also irgendwie hatte ich da gleich einen guten Vorsprung, aber sei es drum, dann bin ich einmal am Ziel vorbei und dann, wie gesagt, Leo Berger, das habe ich noch gar nicht erwähnt, der hat sein eigenes Rennen gemacht, der ist direkt vorne weg und den haben wir auch dann erst am Laufwendepunkt irgendwann mal wieder gesehen, also der hatte so 2 Minuten Vorsprung und ja, für uns, also ich glaube, da hat jetzt keiner gedacht, dass er da hochgeht, ich zumindest nicht und dann hieß es, ging es da um die Podiumsplätze und ja, wir sind dann losstolziert, nach hinten konnte ich dann auch ungefähr abschätzen, waren es auch nochmal 2 Minuten ungefähr, wo ich aber wusste, dass Sanchez herangestürmt kommen wird und Pereira. Und ja, dann war es aber so, dass ich nach 2-3 Kilometern, dass der Johannes Vogel vorbeigestürmt ist, also wirklich, wo ich dachte, ja, das ist jetzt 3 Gänge schneller als ich. Und dann kam auch noch der andere Kollege aus der Schweiz. Und dann war, das ist schon lustig, was man dann so für eine mentale Reise da durchlebt im Rennen, weil ich dachte dann echt kurz, ja gut, dann laufen die anderen heute scheinbar schneller. Also ich laufe auch ohne Uhr. Aber da dachte ich echt so, ja gut, dann Top 10 wäre auch gut irgendwie. lassen wir das mit dem Podium. Aber ja, habe dann doch relativ schnell gemerkt, dass zwar von der Gruppe keiner mehr kommt, aber wie gesagt, von hinten, das sah so schnell aus bei denen, bei Sanchez und Pereira. Und ja, man hatte dann echt in Wendepunkten immer gut die Möglichkeit, das auch zu beobachten. Und dann hat man sich so eingependelt und nach einer Laufrunde von 2 habe ich aber gemerkt, der Jofo kommt wieder, der kommt wieder näher. Und dann ist schon krass, also dann kam er echt schnell wieder und dann hatte ich ihn auch und dann habe ich echt nochmal im Kopf umschalten können und gedacht, ja jetzt, nee, das ist mein Rennen und dann, weil dann kam nämlich auch der Schweizer Kollege und den habe ich dann auch schnell einkassiert wieder und dann lag ich an 2 bei Kilometer 13. Und auch am Wendepunkt noch bei Kilometer 16 lag ich auf 2 und habe dann eigentlich auch keinen Sanchez mehr gesehen und keinen Pereira mehr gesehen oder nicht so, dass sie irgendwie, dass ich dachte, das wird jetzt richtig gefährlich. Also immer vorausgesetzt, ich breche nicht total ein. Und dann, ja, war es noch eine Gerade, die aber sich dann doch gezogen hat. Aber ich hatte jetzt auch nicht so das Gefühl, dass ich jetzt ultra eingegangen wäre und habe aber gesagt zu mir, ey, ich guck bis zum Wendepunkt nicht mehr zurück. Ich will das WM-Ticket, ich gucke nicht mehr zurück. Und dann habe ich auch nicht mehr zurückgeguckt und mir hat auch niemand irgendwas zugerufen. Und dann Wendepunkt, bis von da waren es dann noch 2 Kilometer ins Ziel. Und ich dachte, wo ist der Sanchez? Kommt er doch noch irgendwie? Wo ist der Pereira? Kommen die noch? Nee, kam plötzlich Strattmann. Ich weiß nicht, also ich habe danach nochmal geschaut, er hatte 1 Minute am Wendepunkt davor gehabt bei Kilometer 16. Und plötzlich war Strattmann da und ja, dann war auch dann gerade im letzten Teil, wo wir die Age-Gruppe noch einkassiert haben und dann wurde es eng und ich habe aber alles reingelegt und also kann mir da eigentlich nichts vorwerfen. Ne? All-in war dann nochmal so mit vielen Kurven, so ein bisschen Gedränge, aber ja, und dann irgendwie roter Teppich, der lang ist und dann kam der Strattmann und dann habe ich mich einmal verstolpert und ja, der hatte einen besseren Sprint am Ende und das auch krass gemacht. Also ich dachte echt irgendwie abgekürzt, aber der hat einfach hinten raus nochmal richtig, richtig zulegen können, also Hut ab. Und ja, dann war ich erstmal tief enttäuscht, weil ich dachte, ja, krass, so eine halbe Sekunde jetzt das WM-Ticket nicht geholt, aber der Herr Strattmann ist ja schon qualifiziert, habe ich dann später erfahren, deswegen ja, ich glaube, das macht ganz schön was her, dieser Sprint auf Social Media. Ansonsten, ja, habe ich mir das schon erstmal vergraben. Das passiert mir nicht nochmal, das sei gesagt an dieser Stelle. Aber nee, im Großen und Ganzen, ich glaube, eine runde Performance und dann auch, was die Veranstaltung angeht, da die Finishline Area mit diesem dem Wahrzeichen quasi von Valencia, das ist schon echt cool und für mich auch, also ich habe natürlich schon viel erlebt mit Afrika Cups, World Triathlon Rennen etc. pp. Schon cool, also wie das alles organisiert ist und auch mit den Age-Groupern, die dann teilweise noch anfeuern und war schon echt eine coole Stimmung da, also hat auf jeden Fall Laune gemacht und ja, freue mich aufs nächste Rennen.
Und noch was Erwähnenswertes, meiner Meinung nach, Anne Reischmann back to back aus Singapur direkt weiter nach Chebu ins nächste Hitzerennen und hat den zweiten Platz beim Ironman 70.3 Chebu belegt. Sonstige Dinge, die mir irgendwie aufgefallen sind diese Woche. Mika, du hast eine neue Teamkollegin. Ihr habt Zuwachs bekommen. Ryzen hat Lucy Charles Barclay unter den Fittichen, unter Vertrag genommen. Also das ist ein Brett. An dieser Stelle Glückwunsch nach Köln, Glückwunsch an Ryzen. Das ist ein großes Ding. Also Lucy Charles Barclay jetzt Ryzen-Athletin. Und Gustav Iden hat jetzt auch ganz offiziell seine Saisonplanung bekannt gegeben. Das Thema Paris und Olympia ist vom Tisch und er greift das Thema Hawaii wieder an. Das heißt, das Kurzdistanzthema ist irgendwie durch Verletzung und Co. weg vom Tisch und all eyes on Hawaii.
Ist der dann auch noch ein PTO-Wildcard-Kandidat? Fragezeichen.
Das, glaube ich, kommt sehr davon, also wenn der gut performt irgendwo, bald mal, dann definitiv.
Bald mal.
Ich glaube, es reicht schon, wenn er will.
Ja, also, ich meine, der ist Hawaii-Sieger. Also, ja. Das ist ja jetzt auch nicht... Ich glaube,
der müsste nicht performen.
Ja. Meinst du?
Ja,
sehr sicher. Hundertprozentig.
Ja.
Also, wenn er sagt, okay, ich will jetzt starten, dann hat Juri ein Problem, langsam. Das ist Juri.
Ja, aber Jungs, was sagen wir sonst zu den Rennen? Wie habt ihr das miterlebt? Ist ja alles vonstatten gegangen, als ich noch geschlafen habe, weil wir 7 Stunden zurück sind. Zumindest das meiste. Wie habt ihr das wahrgenommen? Was ging da so?
Wo fangen wir an? Valencia?
Ja, zum Beispiel.
Ja. Ja, ich habe es auf dem Rad verfolgt, im Ticker halt, ein bisschen geschaut. Und der Sieger Leo Berger, für mich jetzt nicht überraschend, den schätze ich eh so neben Maarten van Riel eigentlich von den Kurzdistanzlern als den stärksten ein. Einfach in allen Disziplinen stark. Und der ist jetzt auch vom Typ her, was ich jetzt so aus der Ferne, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber wie ich es so ein bisschen wahrnehme und so ein paar Insights habe, auch physiologisch jetzt nicht so ein super anaerober Typ, sage ich mal, sondern auch eher schon ein bisschen dieseliger. Jetzt zum Beispiel im Vergleich zu seinem Teamkollegen Dorian Konings ist er ja eher auf der olympischen Distanz halt stärker und eher so ein stabiler Athlet statt jetzt so ein super Sprinter. Deswegen hat es mich jetzt nicht überrascht, dass er da richtig gut performt hat im Vergleich zu Dorian letztes Jahr in Vieux-Bucco, wo ich es ja aus erster mitbekommen habe.
Ach, da ist er gestartet?
Da ist er gestartet, ja. Der hat 10 Minuten auf dem Rad kassiert und ist dann beim Laufen ausgestiegen, nach 2 Kilometern oder so, weil es war das letzte Rennen der Saison und dann wollte er dann eher halt in die Offseason so gehen. Und meinte halt auch so, nachher ist es einfach ein anderer Sport und er ist gerade einfach noch nicht dafür gemacht. Aber ja, Leo, vom Typ halt her ein anderer und hat er jetzt da auf jeden Fall auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt und letztendlich echt von nach dem Schwimmen direkt weggefahren, alleine Rad gefahren, alleine gelaufen und zumindest im Ticker sah es halt echt gut kontrolliert noch aus. Also ja, super dominante Performance und dahinter wirkt es auf dem Rad halt so, als ob die alle in der Gruppe gefahren sind. Und dann war es eine Laufentscheidung, was echt cool war, im Ticker zu verfolgen. Also es war ziemlich viel Positionswechsel. Strati zwischendurch auf 6, glaube ich mal. Und dann ganz am Ende echt noch nach vorne gelaufen auf 2. Also stabiles Ergebnis von Strati und Yannick Schaufel auf 3. Er hat jetzt ja gerade schon was zum Rennen gesagt, aber auch stabiles 70.3 Debüt auf jeden Fall.
Ja, also ich fand so eben die beiden Mover. Also
bei Yannick war es kein Debüt, glaube ich. Er hat letztes Jahr schon einmal ein 70.3 gemacht.
Ein 70.3, eine Mitteldistanz hat er schon gemacht, aber 70.3 noch nicht.
Also, gut.
Ja.
Aber was ich halt auch krass fand, also ich meine, wie wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, bis zur Hälfte hat Johannes Vogel ja eigentlich die ganze Zeit auch noch Podestnähe. Der war ja 2 und 3. Eigentlich sah es ja lange aus, als ob Yannick und der Johannes Vogel das da ausmachen. Und dann hat es bei dem, glaube ich, ganz gut Boom gemacht. Und der ist halt auch noch irgendwie gut zurückgefallen. Ich glaube, der will ja dieses Jahr auch sich ein bisschen mehr auf die Mitteldistanz fokussieren, der auf jeden Fall auch irgendwie ein krasser Athlet ist oder der sich da auch krass entwickeln kann. Und dann, ja, der eine geht nach hinten und der andere kommt von hinten. Und ich meine, ich weiß nicht, habt ihr den Sprint gesehen? Gibt ja jetzt auch schon 2, 3 Reels. Also da hat Strati mal eine gute Willensleistung an den Tag gebracht. Und ich meine, es ist halt immer das Geile. Irgendwie 70-3-Sport sieht ja immer so ein bisschen aus wie Not gegen Elend. Und dann ist es halt wirklich nur so Kopfentscheidung und irgendwie so, ja, wer so ein Tickes mehr will, der gewinnt es dann. Und ich glaube, das war in dem Fall dann halt Strati. Und ich meine, keine Ahnung, ich glaube, Yannick hatte schon richtig Vorsprung vor dem. Und das so umzubiegen, not bad. Ich habe ihn eigentlich zwischendurch schon abgeschrieben, als ich so das gesehen habe. Ich glaube, der war sogar noch weiter hinten als 6. Sondern der war irgendwie knapp schon raus aus den Top 10 oder irgendwie so 8er, 9er. Und auch schon mit Rückstand. Aber ja. Aber ich fand eigentlich... Ich meine, klar, das Männerrennen, Leo Bégier, ich meine, das war ja keine Überraschung. Ich glaube auch, der hat jetzt jedes 70-3-Rennen, was er gemacht hat, gewonnen. Und da waren ja jetzt auch keine extrem schlechten dabei. Hat er nicht letztes Jahr auch Oceanside gewonnen? Relativ souverän.
Oceanside und Lanzarote.
Genau, und oh ja, und Lanzarote waren ja auch schon ein paar dabei. Ich glaube, das war das Rennen, wo Flo auch 3. oder 4. geworden ist, sowas die Richtung. Letztes Jahr, meine ich.
Das war vorletztes Jahr, glaube ich.
Oder vorletztes Jahr.
Mhm.
Vielleicht verwechsel ich, aber
im März oder so.
Ja, also ein Rennen hat er auf jeden Fall auch schon extrem von vorne gewonnen. Ja, nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, was ich eigentlich fast ein bisschen überraschender fand, wie jetzt das Männerrennen war, das Frauenrennen. Also erstmal so, ich fand eigentlich mich selber am krassesten überrascht, ist eigentlich, hat eigentlich Caro Pole, die er auch geführt hat und dann 3. geworden ist. Also auch wie konstant die so durchgekommen ist und die hat einfach mal Laura Philipp in Schach gehalten.
Ja, also da muss ich sagen, mich hat am meisten halt die Siegerin.
Ja, okay. Die kann, die kenne ich auch bis jetzt noch nicht.
Ja, das ist die Freundin vom Torbendix Matzen.
Also,
die heißt auch Matzen mit Nachnamen, ist aber.
Warum heißen die alle? Weil seine Schwester ist ja die Freundin von Magnus. Die genau, heißt Sif ja auch, die heißt auch fast genauso.
Ja, die heißt Sif Matzen. Dann gibt es Torbendix Matzen und gewonnen hat jetzt, warte, wie heißt sie mit Vornamen?
Laura Matzen oder sowas?
Laura Matzen, genau, Laura Matzen. Die hat mich schon am meisten überrascht, wie stabil sie noch hinten drauf gelaufen ist. Also, dass sie saustark Rad fährt, hatte ich schon so auf dem Schirm, aber dass sie es beim Laufen durchbringen kann, echt Chapeau. Und da hätte ich vorher gedacht, dass Lena gewinnt, Lena Meissner, weil ja, super starke Radfahrerin auf der Kurzdistanz. Mit der war ich auch in Namibia, da hatte sie mir schon erzählt, dass sie halt Valencia machen will, hatte da einige Fragen noch so gestellt. Da hätte ich gedacht, dass sie vielleicht noch ranlaufen kann. Und Caro Pole, finde ich, ist generell echt ziemlich unterschätzt, so als Athletin, weil die ist halt echt, ja, macht echt super stabile Rennen. Und letztes Jahr, auch bei dem Rennen in Frankreich zum Beispiel, hat sie auch Immo immerhin geschlagen. Und das war jetzt auch von Immo kein schlechtes Rennen so. Und ja, Laura halt, also Laura Philipp jetzt auf 4, hat halt schon direkt nach dem Schwimmen viel Rückstand und das ist einfach dann nicht schließen können. Also.
Ja, also ich glaube auch, also sie hat am Ende, glaube ich, noch ein bisschen gut gemacht beim Laufen, so in der zweiten Hälfte, aber vorher eigentlich tendenziell eher Zeit verloren wie gewonnen. Und ich finde auch, also ich meine, ich weiß nicht, so bei Lena Meissner, ich finde, es ist halt immer so diese Geschichte, wenn so eine Kurzdistanzlerin oder ein Kurzdistanzler auf die Mitteldistanz geht, also entweder geht's halt voll in die Hose, also so wie halt hier irgendwie ein Dorian Conin oder ich meine so ein bisschen auch vielleicht der João Pereira, der jetzt 4. geworden ist in Valencia. Ich meine, das ist ja auch ein Kandidat, der schon in der Serie auf dem Podest gestanden hat. Oder halt die rocken das halt total, also und gewinnen das Ding. Und da hätte ich fast gedacht, dass, ja, also jetzt ist es gerade irgendwie was dazwischen. Also so, da hätte ich gedacht, entweder klappt's halt und dann bumm. Oder halt nicht, aber es ist jetzt nichts irgendwie Überraschendes. Es ist fast so ein bisschen so, wer wie zu erwarten war.
Bei Lena meinst du jetzt?
Bei Lena, ja.
Ja, also ich würde es schon als echt gutes erstes Rennen.
Ja, das auf jeden sehen. Fall. Auf jeden Fall.
Ja, also erwartbar stark, würde ich sagen. Ja.
Aber wie ist jetzt hier Situation bei den ganzen Rennen, auch Südafrika dann später? Wie viel sind jetzt durch, die ersten beiden? Weil das war jetzt ja auch nicht, das hat ja jetzt auch nicht zur Pro Series gehört. Und ich meine, Lena hat ja auch vorher gesagt, sie will nach Taupo zur WM. Caro wahrscheinlich auch. Gab es da mehr als zwei Plätze? Also ist jetzt hier ein Yannick unten Strati durch? Also ich meine, Strati wird eh durch sein, durch seinen dritten Platz letztes Jahr.
Genau. Bin ich mir gar nicht sicher. Ich schau mal eben nach. Südafrika müsste ziemlich sicher mehr Plätze haben, weil es ja
Continental Championship ist.
Genau. Ist, glaube ich, nicht mehr. Also Südafrika wurde ganz schön downgegradet. Also es gab weniger Kohle zu gewinnen. Und dadurch, dass die Serie ist, ich weiß nicht, also vielleicht ist es noch ein Africa Championship, aber halt, weil es natürlich auch das einzige Rennen in Afrika ist. Vielleicht hat es den Titel, aber es hat auf jeden Fall, was die Wertigkeit angegangen ist, wurde es runtergestuft. Und dementsprechend.
Aber es gibt auf jeden Fall ein paar, also es gibt einige Slots, ich glaube vier.
Vier?
Kann das sein?
Den Männern, für Hawaii?
Also in Südafrika vier, in Valencia zwei.
Ich habe nur gesehen, dass der Leo Arnold hat gepostet oder Ryzen oder irgendwer hat gepostet, dass Leo Arnold da hier die Quali.
Ah, krass, das hätte ich nicht gedacht. Okay, na, der Laura ist ja dann auch durch, Laura Zimmermann.
Ja.
Ja, die war ja Dritte.
Ja.
Die ist auch erst kurz vor Schluss auf Platz 3 gelaufen. Hatte die schnellste Laufzeit in den Top 5. Ja, Leo Arnold auf Platz 4 und der hier Kona Calling.
Kona
Baby. Aber Worth war ja schon qualifiziert, glaube ich, oder?
Ich weiß nicht, bei dem blickt man das immer so nicht so richtig, blickt man nicht so richtig durch. Der ist auch irgendwie noch Mittwoch wieder ein Radrennen gefahren und ist ja dann erst kurzfristig dahin geflogen und nimmt es halt so beim Vorbeigehen, ne?
Ja.
Ey, wie gut könnte der eigentlich sein? Also manchmal stellt man sich ja wirklich die Frage, weil ich meine, in dem einen Jahr ist er ja auch Vierter gewesen, Vierter oder Fünfter in Kona. Da war der ja auch richtig stabil, was das Laufen angeht. Und jetzt ist es ja so gefühlt, der sucht sich so ein, zwei Rennen raus, wo er auch richtig performt. Aber dadurch, dass er sich halt nicht konstant das ganze Jahr auf Laufsport und Triathlon fokussiert, ist es dann doch auch viel holprig. Also viel so Lala-Ergebnisse, wo er wahrscheinlich besser performen könnte, wenn er sich mal voll konzentrieren würde.
Die Frage ist, ob so jemand dann überhaupt da Spaß dran hätte.
Ja, klar.
Weißt du, ob der so funktionieren würde? Weil wenn er sich dann nur darauf konzentrieren würde, würde es ihm vielleicht jegliche Freude und alles an dem irgendwie nehmen, dass der dann einfach nicht funktioniert.
Ja, ich weiß gar nicht, wer das gewesen ist. Es hat mir mal jemand erzählt, dass er halt einfach sehr gerne Sport macht und dass er auch früher schon, als er noch Radfahrer gewesen ist und seine Saisonpausen so 300 Kilometer Touren gemacht hat von A nach B.
Ja, der war ja auch der war ja Ruderer davor noch.
Ja.
Also, ja. Aber ja,
man stellt mal vor. Mika, probieren wir mit dir auch alles mal aus. Dann.
Ja, das mit den Ruderern ist ja nichts Neues, dass die gut sind.
Ja, und bekloppt.
Das auch, aber dass die Ruderer Radfahren können, ist ja kein Geheimnis. So, jetzt Nilsi, jetzt darfst du zu den Woodlands kommen.
Südafrika lassen wir aus. Haben wir alles zugesagt.
Ja, aber ich hab nichts davon verfolgt. Ich habe ein bisschen am Ticker des Frauenrennen hinten raus noch verfolgt, gesehen, dass Dani ausgestiegen ist und oder auch nicht mehr aufgetaucht ist und Laura Dritte geworden ist. Mehr weiß ich eben noch nicht, weil es ist erst 2-3 Stunden alt.
Ja, ich habe auch kaum was mitbekommen, dadurch, dass ich ja in einer Sporthalle gewesen bin, wo es relativ bescheiden Handyempfang war.
Im Fuchsbau. Ja. Im Fuchsbau warst du.
Fuchsbau in der Max-Spieling-Halle. War ganz. Nee, also ich meine, dadurch, dass ja 10.000 Leute aufeinander hocken und alle ins Internet wollen. Nee, dadurch habe ich das auch nur bedingt verfolgen können und ich finde auch. Also Live-Ticker kann auch manchmal ganz schön müßig sein. Manchmal vergisst man dann einfach, wenn man jetzt nicht so extrem mitfiebert, weil man dann vielleicht jemanden kennt. Und als Dani dann raus war, habe ich auch gar nichts mehr mitbekommen. Also auch so in den Männerrennen, waren dann doch die zu erwartenden vorne. Also es war ja dann auch wieder so ein typisches Südafrika-Rennen irgendwie. Da kommt halt so ein Überbiker von hinten, der das dann irgendwie ganz gut zufährt, dann flattert es ein bisschen auseinander. Cameron Wirth ist da ja eigentlich auch immer gut. Und am Ende sah es ein bisschen da aus, als ob der jetzt am Ende Zweiter geworden ist. Der ist ja ganz schön rangeflogen. Bei dem hat es jetzt auf der zweiten Hälfte eher ein bisschen oder hat es dann nicht mehr geschafft, die Pace zu halten, und dadurch hat der Rasmus Svenningsen halt relativ souverän gewonnen. Bumm. Und Leo hat eigentlich die ganze Zeit konstant plus minus auf seinem vierten Platz das Race gemacht. Obwohl, ich glaube, auf dem Rad war er die ganze Zeit Dritter, und dann kam halt der Zweite irgendwann von hinten.
Ja.
Ende der Geschichte.
Was natürlich auffällig war, Simon, also auf dem Kurs waren wir natürlich vor Jahren, waren wir schon schneller.
Logo. Damals, ich weiß ja, früher war alles besser.
Ja.
Früher war alles besser, aber auf dem Kurs hast du auch gerne, auf dem Kurs hast du auch gerne Flaschen verloren, ne?
Nee, so, also ich war noch mehr in der Vergangenheit, in der guten Zeit, nicht in der schlechten.
Okay.
Ja. Das war das Rennen, wo Bocky auch gestartet ist.
Ja, ich weiß. Ja. Wo ich hätte mitfliegen sollen, dann wegen Corona.
Ah, stimmt, wo du mit Corona nicht. Musstest. Ah, Coroni, stimmt. Ja. Die guten alten Zeiten, ne,
Simon? Das war kurz nach den 3 Wochen Mallorca mit dir.
So nah warst du schon mal an Südafrika dran.
Ja, ich hatte schon Flug.
Das stimmt. Mika würde ich auch nochmal machen. Südafrika, das Rennen ist wirklich cool. Ich habe es eigentlich immer gemocht.
Ja? Okay.
Ja.
Nee, Mika, lass dir nichts erzählen. Lass dir nichts erzählen.
Ich habe viele gute Ideen, aber nicht für heute. Bumm. Simon, mach mal jetzt hier mal Ansage.
Ja.
Mein Woodlands ist brutal. Du hast schon gemeckert, dass das nicht so schön ist, wie ich dir versprochen habe. Kurze Werbung.
So, ich glaube, noch viel wichtiger als schnell schwimmen, Radfahren und zu laufen, noch viel wichtiger als Ziellinien zu überqueren, ist es, sich danach darum zu kümmern, wieder an die Startlinie zu kommen. Recovery ist das Stichwort, meine Freunde. Und da setzt unser Werbepartner Blackroll an. Und ich meine, ich glaube wirklich jeder auf dieser Welt kennt das Urprodukt von Blackroll, die Faszienrolle. Aber Blackroll hat ja noch viel, 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 viel mehr. Blackroll kümmert sich darum, dass wir nachts gut schlafen mit meinem All-Time-Favorite-Kissen, dem Blackroll Recovery-Kissen. Es gibt auch Decken für Sommer und Winter, wo ich aus guten Quellen weiß, dass da einige Athletinnen und Athleten sehr drauf schwören. Es gibt natürlich Kompressionsboots, so richtige Moppets für abends auf der Couch. Richtig geil, kann ich sehr empfehlen. Macht richtig Bock. Richtig, richtig geile Massage. So wie sich Mika in Singapur eine Thai-Massage gönnt ich mir immer die Recovery-Boots von Blackroll. Und es gibt auch so, ich meine, Adiletten waren gestern. Es gibt Recovery Slopes von Blackroll. Das sind so, ich muss leider so sagen, ich habe ja Schuhgröße Mammut, also ich habe irgendwie so 49. In der Größe gibt es die leider nicht und das bedauere ich sehr, weil das sind so, also ich finde die auch richtig stylisch. Die sind so ganz schlicht, gibt es in 4 verschiedenen Farben. So richtig geile Badelatschen, aber in gesund. Also die haben so einen Negativ-Heel und die kümmern sich darum, dass du so ein bisschen eine bessere Haltung hast, dass du ein bisschen besser drin stehst und sind trotzdem einfach so geile Latschen. Und das ist was, da bin ich neidisch drauf, deswegen hätte ich gerne ein bisschen kleinere Füße, dass ich die Dinger tragen kann, weil ich würde sie ab und zu sogar gegen meine Birkenstock tauschen. Und das heißt richtig was. Also, ihr merkt, das Blackroll-Universum ist riesig. Und es kümmert sich darum, dass ihr wieder gesund an die Startlinie kommt und gut durch euer Training durchkommt. Und es gibt natürlich auch was zu sparen. Mit dem Code BuddyTalk15 gibt es 15% bei Blackroll auf unseren Nacken. Wie immer in den Shownotes, ihr müsst euch nichts merken. Guckt euch das an und guckt mal bei Blackroll auf mehr als nur eine Faszienrolle. Oder so ein Faszienball, weil da gibt es einiges Gutes zu entdecken, was euren Alltag mit viel Sport auf jeden Fall verbessert.
Werbung Ende!
Ja, nee, ist echt, also ist echt ein Loch hier. Also ist echt nicht geil. Das ist wirklich kein cooler Ort. Ich verstehe nicht. Es gibt da Leute hier, die das richtig abfeiern. Piep. I don't get it. Ich verstehe es nicht.
Piep, 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 piep.
Ich check's nicht, wirklich. Also Patrick zum Beispiel hat in seinem letzten Instagram-Post geschrieben, dass er schon 7 Mal hier war und das so geil hier findet und seine Hawaii-Vorbereitung immer hier macht.
Krass,
Weiß ich nicht, ich finde den Ort einfach Mist.
Aber sieh mal, mir ging's genauso. Mir ging's genauso. Ich fand's auch nicht geil zum Trainieren. Also ich fand's, ich hab's halt einmal gemacht als Hawaii-Vorbereitung und dann habe ich einmal das Rennen gemacht, weil das halt einfach ganz gut lag und es war halt damals auch so es war halt ein Championship drin, es gab relativ viele Punkte. Und da habe ich einfach gedacht, ich kann in so Bedingungen irgendwie performen. Aber der Ort an sich selber, dadurch, dass der von der Fläche so extrem groß ist, also da gibt es ja keine Hochhäuser, das sind ja alles so große Einfamilienhäuser, wo jeder irgendwie noch sein Grundstück hat. Und dadurch, bis du dann einigermaßen mal draußen bist, ist halt so, ja. Also ich finde auch diese Straßen, die sind ja zu brutal groß. Du fährst ja dann teilweise auf so einer Shoulder, wo irgendwelche, weiß nicht, was ist das? 80 Tonner neben dir herheizen.
Ja, also 80 wir Tonnen, wohnen halt vielleicht ein bisschen, auch, LKW. Wir wohnen auch so ein bisschen ungünstig, wir wohnen eher im Süden. Im Norden kann man ganz, ganz okay Radfahren, das heißt, wir fahren immer im Auto dahin. Aber so alles in allem, boah, also wenn jetzt hier kein wichtiges Rennen wäre, gäbe es hier wirklich gar keinen Grund herzukommen.
Ja, obwohl früher gab es ja Trainingsgruppen da. Also hier der Tillsbury James, wie heißt der Tillsbury Davis? Wie heißt denn der Trainer? Tillsbury, der jetzt auch bei Laura Zimmermann trainiert, auch bei dem, der hat auch den Lionel Sanders mal eine Zeit lang trainiert und der hat auch hier so den, der Kanadier, Josh. Wie heißt der?
Josh und Ash, oder? Sind auch bei ihm.
Ja, okay, dann er ist neuerdings. Der hat ja da teilweise gelebt, also da gab es ja dann auch wie so eine Squad. Und der macht ja da auch das Training, also das heißt ja irgendwie Magnolia Masters, das ist ein bisschen außerhalb. Und da war eine Zeit lang mal so, vor 5, 6 Jahren waren wirklich viele Athleten, die da wirklich gewohnt haben und bei ihm dann da auch trainiert haben.
Ja, muss man mögen. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Aber so, ja, du hast es vorhin angesprochen, wir biegen jetzt langsam in die Rennwoche ab. Also wir haben es jetzt Sonntagmittag um 12, quasi ab morgen ist Rennwoche. Rennen ist am Samstag, wie immer in Amerika. Und ja, wir hatten jetzt eigentlich ganz gute 2 Wochen hier. Training bei Flo lief eigentlich ganz, ganz rund alles. Wir waren sehr viel im Auto, haben viel dann aneinander gehängt, haben viel dann irgendwie so Schwimmrad von Laufen, alles in einem Rutsch irgendwie, alles erledigt quasi. Und ja, jetzt wird es dann ernst. So, jetzt sag mal, die Startliste kam jetzt auch mal im Laufe der Woche endlich mal raus. Kann auch mal kommen, 10 Tage vom Rennen. Und die ist ja nicht gerade klein. Und von dem her ein bisschen gespannt. Also es gibt, langsam kommen auch so die ersten Leute hierher. Also wie gesagt, Patrick war schon die ganze Zeit da. Vanilla Language ist schon die ganze Zeit da, weil die beide den Oceanside Texas Trip komplett machen. Flo hat jetzt am Pool gerade eben noch, wo, also war ich nicht mit, Chris Leiferman und Clément Mion schon gesehen. Also langsam kommen sie alle. Aber da das, wie Nils gesagt hat, das ist hier alles riesig, es ist so weit auseinander alles. Man sieht die klassisch beim Briefing am Donnerstag alle das erste Mal und vielleicht am Pool. Und ansonsten kocht jeder seine eigene Suppe. Und man sieht sich dann Samstag beim Rennen.
Ist die Radstrecke eigentlich noch auf dieser High 10 oder wie die heißt? Diese Toll Road? Also es ist immer noch so einfach out and back auf der Toll Road?
Ja, also das ist nach wie vor eigentlich Highway out and back.
Okay, also nicht so geil.
Ja, es hat auch auf, glaube ich, 200 Höhenmeter oder so, 300 vielleicht, die durch Autobahnbrücken zustande kommen, that's it.
Ich würde mal sagen, wahrscheinlich noch nicht mal. Also da war ja gar nichts gefühlt, wo du mal hochfahren musstest.
Ja, es ist Brett eben. Also es ist wirklich nichts, Brett eben, Highway out and back. Ja, ist schon knüppelhart dann eigentlich, glaube ich.
Komischerweise hat sich das ja immer ganz gut sortiert, auch beim Radfahren. Also klar gab es auch Gruppen und teilweise gab es auch große Gruppen, aber eigentlich ist ja immer so ein Starkey vorne weggefahren, so alleine. Und ist dann irgendwie 3,58 gefahren oder so oder 3,56, je nachdem.
Ja, mal gucken. Also ich bin jetzt auch mal gespannt, ob es Race Ranger jetzt schafft, das hier an den Start zu kriegen. Da bin ich mal ganz gespannt. Nachdem sie in Singapur auch so semi gut funktioniert hat, wohl Mal gucken, ob sie es schaffen, das hier an den Start zu kriegen bis Samstag. Das wäre auf jeden Fall gut hier, weil das Feld ja auch riesig ist. Und von dem her,
Ja,
ja.
das war
Habt ihr
krass,
schon?
ne? Also es sind ja Leute nicht auf die Startliste gekommen, also auch jetzt keine schlechten Athleten, die sich ja noch anmelden wollten, weil halt schon, also die haben halt einen, wie so ein Cut-off dann eingeführt. Also gesagt haben, okay, hier die ersten 100 Athleten oder 80, ich weiß gar nicht, wie viele stehen jetzt gerade auf der Liste drauf? 100?
Ich weiß es gerade nicht auswendig, aber
Also
echt richtig
wahrscheinlich so irgendwie
viele.
Richtung, also hohe zweistellige Zahl. Und dass da halt, ich weiß nicht, pro Try News mal wieder. Haben ja mal so eine Liste von Leuten quasi veröffentlicht. Also unter anderem hier Hogenhauk ist mir noch im Hinterkopf geblieben, die quasi dann im Nachgang sich einfach nicht mehr anmelden konnten, weil so viele starten wollen. Und ich meine, da muss man halt auch irgendwann dann mal irgendwas einführen. Also es kann ja auch nicht sein, dass es dann einfach immer größer wird oder so. Gerade wenn es jetzt hier so ein Serienformat ist, dass dann gute Athleten nicht starten können. Also dass es da halt auch wie so einen klaren Cut gibt. Da gibt es ja auch irgendwie Listen oder wie auch immer. Andererseits, ich meine, es hat ja Valencia auch wieder gezeigt, also war ja auch wieder größte Starterfeld ever, aber wenn du das Rennen mal angeguckt hast, ich meine, wie viele haben wieder eine Rolle gespielt? 15, vielleicht 20. Also jetzt wirklich die um den Sieg da mitgespielt haben. Dahinter war ja da, soweit scrollt man ja gar nicht runter, aber dadurch, dass die Abstände ja auch schon groß sind, also es ist ja schon, ich weiß jetzt nicht im Kopf, aber ich würde mal sagen, die Top 10 bei den Männern ist mal safe mit 5 Minuten weggegangen. Also der 10., 5 Minuten Rückstand, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, ich glaube sogar auch mehr. Ja, der Leo Bierscher, obwohl der Leo hatte ja allein schon 3 Minuten auf dem zweiten oder so. Also safe 6, 7 Minuten. Dann vielleicht vom zweiten bis zum zehnten waren vielleicht 5 Minuten. Und das ist ja schon auch ein sehr beachtlicher Abstand. Also die läuft ja nicht eben zu. Das ist ja schon ein Levelunterschied zwischen den Athleten.
Ja, absolut, absolut. Aber Simon, habt ihr schon jetzt, meinst jetzt ja, Startlisten sind draußen. Ihr habt jetzt ja Erfahrungen aus Oceanside gemacht, mit erstmalig halt so ein großes Feld, wo es ja auch, ja, quasi für Flo, hat er ja so berichtet, quasi beim, ja, letztendlich halt eine entscheidende Situation war halt beim Rad, wo er dann ein bisschen den Anschluss verloren hat und so. Habt ihr schon über Taktiken gesprochen jetzt fürs Wochenende?
Nee,
Wie ihr da jetzt agieren wollt?
noch nicht wirklich. Also man guckt sich natürlich die Startliste so ein bisschen genauer an. Wer kann wie was? Was kann irgendwie wie beim Schwimmen zustande kommen? Man guckt sich auch mal an, wer hat schon wie einen Slot. Wie viele Slots gibt es hier? Was ja dann auch irgendwie vielleicht eine Rolle spielt. So ganz konkret noch nicht. Aber
Ja, okay.
grundsätzlich hoffen wir natürlich, dass Flo da in seiner altbekannten Manier vorne aus dem Wasser steigt und das dann vorne mitgestaltet.
Ja, logisch.
Also,
Kannst du da
aber
ein bisschen
genauer.
Einblicke geben, so wie Flo es da handelt? Ich hatte ja ein bisschen beschrieben, wie ich es jetzt im Rennen gemacht habe in Singapur. Klar, ist ein ganz anderes Rennen und so, aber mit Pacing, sage ich mal, hat er da oder fährt er da eher nach Vorgaben, eher nach Leistungsvorgaben, Herzfrequenz, Körpertemperatur oder so? Habt ihr da schon mit Utz drüber gesprochen, oder kommt das jetzt erst noch?
Also das kommt erst noch alles, aber das wäre dann eher vielleicht auch was, wo wir mit Flo direkt miteinander sprechen müssten. Also das kommt eher auch erst noch alles. Das sind auch immer Sachen, die einfach Flo mit Utz irgendwie unter sich ausmacht. Da habe ich auch, also das gibt, also da habe ich auch nichts. Ich habe davon keine Ahnung und jeder hat so seine Aufgaben rund um das ganze Rennen und das fällt definitiv nicht unter meine Aufgaben. Und aber das wäre was, wo wir mit Flo direkt mal sprechen könnten. Vielleicht auch einfach mal nach dem Rennen. Ich kann ihn mal fragen, ob er Lust hat, nächste Woche dabei zu sein.
Ja,
Und
gern.
genau, wie gesagt, das Feld ist halt einfach so groß und das ist halt so bei so großen Feldern, wo auch so ganz viele Leute da sind, die man noch nie gehört hat, hat man halt immer so ein paar Kandidaten, die auf einmal dann irgendwie mitmischen, wo man gar keine Ahnung von denen hat. Man hat immer so ein paar Unbekannte, die auf einmal dann irgendwie in the mix sind und man deswegen ist es ein bisschen schwer vorauszusagen. Klar hat man die übrigen Verdächtigen, so ein Braden Curry hat irgendwie gut Druck am Rad und schwimmt auch gut. Das wäre vielleicht ein Kandidat, der da irgendwie vorne von Anfang an mitmischt. Von dem her, es ist echt schwer, irgendwie zu prognostizieren, was da am Ende des Tages nächste Woche bei rumkommt, wie das Ganze aussehen wird, weil es gibt jetzt in meinen Augen, korrigiere mich gerne, gerade auch nicht den absoluten Überschwimmer, der sowieso ganz alleine vorne rauskommt. Und dann muss man immer mal sehen, wie groß die Gruppe dann ist und dann bei so einer flachen, langen Strecke gucken, wie viele Referees das es gibt und ob Bryce Ranger oder nicht. Ist ja auch immer so ein Thema dann.
Ja. Ja, und die Sache ist halt, selbst bei so großen Listen, selbst wenn die Leute am Ende nicht vorne sind oder nicht gut sind, kannst du halt immer mal Kandidaten haben, die halt dann das Renngeschehen einfach aktiv mit beeinflussen. Ich weiß noch, letztes Jahr in Augusta, da waren auch echt eine große Startliste und ich kannte halt auch, ja, bestimmt 3/4 davon nicht. Und dann habe ich da halt einfach mal geschaut, ob einer von denen zufällig mal irgendwie College-Swimmer oder sowas halt war, dass der halt vielleicht, dass ich halt weiß, okay, muss ich jetzt alleine schwimmen oder nicht. So Sachen sind halt echt bei so riesigen Feldern mit vielen Unbekannten immer so eine Sache.
Also was man jetzt auf jeden Fall mal, was man jetzt auf jeden Fall mal nicht hat, ist so jemand wie ein Brownlee, der das Rennen halt einfach mal mit aller Gewalt von vorne weg anzündet. Ja. So, also zumindest von den bekannten Namen. So alle, die jetzt hier an den bekannten Namen irgendwie da sind, da ist jetzt niemand dabei, der ist ein richtiger Troublemaker von Beginn an ist, der einfach sofort Unruhe reinbringt. Das ist schon mal gut irgendwie. Aber wie sagst, es gibt dann, wer weiß, wer dann da auf einmal auftaucht.
Ja. Ja, Clément, auf Clément bin ich echt mal gespannt. Clément Mignon, jetzt zwei echt üble Rennen und Singapur hat bestimmt bei ihm auch richtig Körner gekostet, dass er im Rennen schon hochgegangen ist. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das hat mir Anne erzählt. Der war ja auch mal bei dem Kasper, bei dem Kumpel von Magnus als Trainer.
Ach, ist er nicht mehr?
Nee, trainiert sich jetzt selber. Irgendwie war er dann nur für 7 Monate oder so, meinte
Anne. Ja, der war letztes Jahr, auch während der WM in Nizza und so, war er bei Kasper. Und ich glaube, seine Freundin auch.
Ja, ja. Aber Anne hat mir erzählt, dass er jetzt nicht mehr da ist, sondern sich halt selber trainiert. Und ja, jetzt bisher lief es ja noch gar nicht. Also mal schauen, weil der war jetzt auch, hat er mir zumindest gegenüber nichts von einer Verletzung oder sowas erzählt. Und habe ich jetzt auch so nicht mitbekommen. Ja, also da bin ich wirklich mal gespannt, wie er es macht und vor allem, wie er halt auch dann weitermacht, weil wenn das Ding jetzt, ja, ich hoffe halt für ihn, dass es jetzt gut wird so, aber wenn das halt jetzt wieder in die Hose geht, dann, wäre vielleicht auch mal ein früher Cut in der Saison so nicht schlecht, aber ja, mal schauen. Aber fand ich interessant mit Kasper, weil ich meine, es lief ja auch gut, so eigentlich letztes Jahr und ja.
Die Franzosen wieder.
Ist ja nicht sogar amtierender Weltmeister, ITU, hatte nicht letztes Jahr hier Ibiza gewonnen?
Ja, stimmt.
Ich habe übrigens mal geguckt, es starten 65 Leute, also dann doch ein paar weniger, wie jetzt von mir vermutet. Also haben sie das gekappt auf 65, was ja erstmal eigentlich eine ganz gute Größe hat.
Naja, es kann ja auch einfach sein, dass halt Leute auf der Liste waren, die jetzt einfach auch wieder nicht erscheinen.
Also, die letzte Nummer ist 65. Sie haben 65 zugelassen, aber es fehlen Nummern. Also, die 9 ist zum Beispiel nicht da, die 12 ist nicht da. Also, dementsprechend sind keine 65 Leute auf der Startliste, weil ich auch denke, meistens fragen sie immer nur die ersten 20 ab oder so, ersten 30. Und danach wird jetzt auch nicht, obwohl die 25 ist auch raus. Da fehlen ein paar, also lass vielleicht dann 55 dann schlussendlich starten oder irgendwie 55 bis 60. Was ja eigentlich eine ganz gute Größe ist. Also ich glaube, bei 80 wäre es dann schon kritisch, wenn es wirklich nur Out und Back geht. Aber so, schauen wir mal. Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier mal sogar durchgeguckt. Simon, du hast ja nur gesagt, dass du dich schon drum gekümmert hast. Wie viele Plätze gibt es denn eigentlich?
Also es gibt sechs Plätze und es haben schon richtig viele in den Slot.
Okay, also müssen wir plus minus, muss man Top 10 machen?
Ja, also.
Also Patrick hat den, der Will Kowiecki wahrscheinlich, oder?
Curry? Der hat den, ich weiß nicht, ob Braden Curry einen hat. Micha, weißt du das?
Ich glaube nicht.
Ich weiß nicht, hat der doch hier in Neuseeland oder so jetzt am Anfang des Jahres? Ist der denn nicht Zweiter geworden? Ja, ich glaube schon, der ist ja Zweiter geworden. Hinter einem anderen Neuseeländer. Ja, bei den anderen.
Ja.
Ich glaube, Liferman hat auch schon einen Slot.
Okay. Ja, lass also dann 4-5 die Slot haben, dann ist ja ungefähr so top. Also bei 10 musst du Druck machen.
Ja, also es haben auf jeden Fall, wie gesagt, es haben schon echt einige einen Slot.
Was mich gerade gefreut hat, Startnummer 64, Paul Schuster. Ich weiß gar nicht, was genau mit dem passiert ist, aber den kenne ich auch schon super lange. Und der hat ja in Frankfurt 21 eigentlich wirklich ein geiles Rennen gemacht. Der ist, glaube ich, am Ende Vierter geworden, war aber lange so auf 2 und 3. Hat also den Durchbruch geschafft, sich für Hawaii qualifiziert. Und dann war er vorher im Trainingslager, es kann sogar sein, auch in The Woodlands. Und dann wurde er vom Auto angefahren, Hand gebrochen. Und der war jetzt 1,5 Jahre raus. Ich glaube, der hat 1,5 Jahre kein Rennen mehr gemacht.
Ja, der kommt hier aus Darmstadt. Ich habe Mittwoch habe ich ihn noch beim Schwimmen gesehen. Ja, Paul, das war super bitter. Ende 22 und letztes Jahr.
Oder 22,
Jahr das war Ende 22, das passiert ist. Letztes Jahr gar kein Rennen gemacht, weil der wurde im Februar krank, Februar 23 krank. Und dann kann er sich bis heute nicht so richtig erklären. Ist er nicht mehr gesund geworden und hatte den ganzen Sommer über lang komplett wie eine Dauererkältung, immer auch mit Schleim und sowas, also richtig übel, und dann war es von einem auf den anderen Moment plötzlich auch wieder weg, so hat es beschrieben, und ja, jetzt Winter lief gut, also er ist echt relativ zuversichtlich, und ja, trotzdem natürlich alles schwer zu sagen, aber will jetzt halt mal abwarten, wie das Rennen geht, und idealerweise geht er auch dann auf die Pro-Serie, aber gut, nach ja, jetzt über anderthalb Jahren ohne Rennen ist natürlich schwierig vorher zu sagen, aber da bin ich auch echt mal gespannt, wie das bei ihm wird.
Ja, aber ich finde es halt gerade jetzt so bei so einem Paul, ist es halt irgendwie so, das Leistungssport wirklich hart. Also ich meine, der ist halt auch so lang wie ich dabei. Ich glaube, er ist 1 oder 2 Jahre jünger. Also wir kennen uns auch schon so als Konkurrenten eigentlich Ewigkeiten. Eigentlich haben wir uns auch, oder wir verstehen uns eigentlich auch so ganz gut. Oh, und dann macht er seinen Durchbruch da mit Frankfurt nach, weiß ich nicht, 15 Jahren Triathlon, macht halt das Hawaii-Ding da durch und hat dann auch in der Range wirklich 2, 3 gute Rennen, wo du gesagt hast, so, okay, jetzt kann der Hawaii, hat er wirklich auch gute Chancen, ey, und dann Autounfall, bumm, 1,5 Jahre wieder raus und du fängst wieder von vorne an, ey, sowas ist halt einfach brutal. Ja. Von daher, dem können wir ruhig die Daumen drücken. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er da weitermacht, wo er in Frankfurt 22 aufgehört hat.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Machen wir heute mal einen Shorty.
Ja,
also Simon, hast du noch.
Ich hätte noch so ein paar andere Sachen hier.
Okay, schieß los.
Ja, aber die machen halt ein Fass auch, ne?
Ja, okay. Wir sind noch. Wir sind
also, als ich. Also, einmal die Chinesen.
Fangen wir mit einem erstmal an.
Also hier, ich habe hier in meiner Folgennotiz China Schwimmdoping stehen.
Oh.
Ja, genau.
Ist das das Einzige zum Thema Doping heute? Oder
nee, wir haben noch ein paar andere Themen. Ich habe auch noch ein bisschen was rumgeschickt.
Ja, weil ich kann sagen, so hinter der Kulisse, sage ich mal, so im, bei den Profis und so ist gerade Doping auf jeden Fall auch leider im Triathlon. Oder was heißt leider, ist ja gut, dass jetzt drüber gesprochen wird, aber ist auf jeden Fall gerade so die Hot Topic. Und auch da werden, glaube ich, unsere Kollegen von ProTra News demnächst nochmal ein bisschen was zu veröffentlichen. Also es gab jetzt so eine, oder ich kenne auch schon die Ergebnisse halt, wer in welchem Testpool ist, der jetzt bei den T100-Rennen gestartet ist. Und das ist vorsichtig gesagt schockierend zu sehen, wer da vor allem in keinem Testpool ist und dementsprechend gar nicht halt außerhalb vom Wettkampf getestet wird. Aber ja, wie gesagt, da wird, ich hoffe vor allem, aber ich glaube es auch, dass sich da erstmal was ändern wird und dass da jetzt auch ein bisschen was rauskommt. Und ja, gut, mit China, das was willst du dazu groß sagen? Also.
Die sollen mit Russland ihre eigenen Wettkämpfe machen, ne?
Also kurz zur Einordnung, wer das nicht mitbekommen hat. Es kam raus, dass 23
23
chinesische Schwimmerinnen und Schwimmer positiv getestet wurden vor den Spielen in Tokio.
Tokio, ja, 21. Vor, ja,
beim, also, nationalen Ausscheidungsevent.
2021 wurden 23 Schwimmerinnen und Schwimmer positiv getestet. Und die WADA, die World Anti-Doping Agentur, hat nichts dagegen unternommen, weil von chinesischer Verbandsseite wurde erklärt, ach, das kam durchs Essen, durchs Hotelessen kam das zustande, weil das Essen wurde kontaminiert und dadurch wurden alle 23 quasi vergiftet sozusagen. Und das hat die WADA einfach akzeptiert und hingenommen und dadurch keine Ermittlungen eingeleitet. Und es wurden sogar olympische Medaillen von diesen Leuten gewonnen. Und da stelle ich mir die Frage, haben wir da Verhältnisse wie im Fußball, wo ja sowieso alles nur komplett maximal korrupt und verschmiert ist, dass es da auch einfach mal so, dass da mal so ein Geldkoffer bei der WADA auf den Tisch gestellt wird und pst, Ruhe? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, okay, ich meine, das Schlimme ist ja erstmal, es wundert einen ja gar nichts mehr. Also so, ich hab ja eigentlich gehofft, dass es dazu irgendwie noch eine Dokumentation gibt und war ein bisschen enttäuscht, dass man sich nur den Text dazu durchlesen konnte. Ja, also ich finde da, ich meine, klar hat man eine klare Meinung dazu, aber andererseits ist es halt so, doof gesagt, in den letzten 20 Jahren halt irgendwie der fünfte China-Skandal, ne? Also, weiß ich nicht, beim ersten und zweiten ist vielleicht die Überraschung noch da, aber dann irgendwann halt nicht mehr. Und es gibt halt einfach, ja, andere Länder, andere Sitten irgendwie, ist halt einfach irgendwie so. Und deswegen finde ich ja zum Beispiel auch, wenn man das jetzt ein bisschen auf das Aktuelle im Triathlon bezieht, ehrlich gesagt, mich wundert es, also ich könnte dir wahrscheinlich so relativ genau sagen, wer in welchem Testpool von den Athleten beispielsweise in der PTO-Serie ist, könnte ich dir wahrscheinlich so sagen, weil wenn man das System so ein bisschen versteht, wie das organisiert ist, dann weiß man eigentlich, welcher Verband wie viel macht. Beziehungsweise das Problem ist ja gerade, dass wir uns in einer nicht-olympischen Sportart befinden und die nicht-olympische Sportart ist natürlich ein Anti-Doping-System kostet natürlich Geld. Bei den olympischen Sportarten ist es so, dass es meist von staatlicher Seite aus quasi gemacht wird. Also dementsprechend ist ja auch, weiß ich nicht, wird über die sportliche Förderung, also über dieses, also in Deutschland ist es Innenministerium, wird dann quasi Gelder für die NADA bereitgestellt. Und die stuft ja dann quasi auch die Testpools ein. Und da ist es ja auch schon immer so in Deutschland gewesen, dass die Sportler, die zu den Olympischen Spielen halt gehen sollen oder die diesen Pool von Athleten von der Nationalmannschaft sind, dass die schon immer tendenziell höher eingestuft werden wie die von den Mittel- und Langdistanzen. Also da ist ja schon, da muss ja schon richtig auffällig gut sein, um erstmal in den Testpool reinzukommen. Und ich sage jetzt mal, wir haben in Deutschland ja wahrscheinlich noch einen relativ hohen Standard. Dass es in anderen Ländern irgendwie anders geregelt wird, ist natürlich auch klar. Von daher finde ich eigentlich, dass das Doing für die Zukunft, dass wenn man wirklich will, dass man da irgendwie halt den clean Sport halt irgendwie haben will, muss man es in irgendeiner Art und Weise anstoßen, dass man losgelöst wird von den ganzen Verbandsstrukturen und das halt dann irgendwie selber macht. Dann sehe ich natürlich das Problem, wenn jetzt die PTO sagt, wenn die PTO jetzt sagt, okay, wir müssen irgendwas Unabhängiges gründen, dann ist halt die Frage immer, wie unabhängig ist dann quasi eine Kontrollkommission, die PTO ins Leben ruft und bezahlt. Da haben wir halt wieder das nächste Problem. Von daher ist es halt total eine verzwickte Lage gerade, wie man das Problem halt irgendwie in den Griff bekommt, weil, ist halt in vielen Ländern einfach so ist, dass halt immer nur eine begrenzte Anzahl in diesen Testpoolen drin sind. Und meistens ist es halt so politisch organisiert, dass diese Athleten meistens eher die Olympischen Spiele halt abdecken. Weil da gibt es natürlich auch noch komplett andere Vorschriften, die Verbände erfüllen müssen, dass die halt die Kriterien vom IOC, whatever, was für Kriterien auch erfüllen.
Ja.
Und das ist halt einfach das Ding.
Das Gute bei uns ist halt immerhin, dass wir nicht, also dass es ja noch Ironman gibt, muss man da ganz klar mal Ironman loben, also es gibt echt einige Athleten hier auf der Liste, die wirklich nur bei Ironman im Pool sind und sonst wären sie halt in gar keinem Pool. Ein paar Athleten, zum Beispiel ich auch, bin in zwei Pools quasi von der NADA und von Ironman. Da sind ja auch einige Athleten drauf quasi. Aber ja, bisher fehlt halt einfach noch was von der PTO. Und was ich da halt auch ein bisschen traurig finde, was du ja auch, wir haben darüber auch schon geschrieben, dass du ja meinst, dass das letztendlich seit Daytona eigentlich schon irgendwie ein Thema ist. Und ja, und gefühlt muss halt immer, ich will nicht sagen, was passieren, weil ich meine, jetzt ist ja aktuell nichts passiert, obwohl bei Colin ist ja schon was passiert und da sollte ja eigentlich auch irgendwas passieren. Also halt sich verbessern im Doping-Kontrollsystem und so. Von der PTO halt auch, wo dann auch Statements und sowas kamen. Und ja, ich hoffe jetzt halt, dass durch das, auch wenn es jetzt ja alles nur bisher Verdächtigungen und sowas sind, aber dass jetzt halt dann wirklich halt mal was passiert. Aber ja, wie gesagt, da ist im Hintergrund ist da gerade ordentlich was los, auf jeden Fall.
Ja, aber ich meine, klar, erstmal ist natürlich Kontrollkader heißt natürlich auch erstmal nichts. Also es gibt ja Athleten, die schon
Logisch.
100.000 Mal kontrolliert wurden und auch nie aufgefallen sind.
Klar.
Andererseits, und ich sehe das ja auch ein bisschen kritisch, was den Ironman-Testpool angeht. Also ich meine, wenn sich jetzt wirklich mal irgendwann die Frage stellt und in Hawaii einer gewinnt oder Zweiter oder Dritter wird und Ironman selber dann entscheiden muss, was damit passiert, weil im Endeffekt die unabhängige Kommission dann irgendwie an Ironman reportet. Da hast du ja auch irgendwo schon wieder so ein bisschen ja, Interessenkonflikte. Also so
Ja.
richtig unabhängig kann sowas halt nicht funktionieren. Genauso wie die PTO. Jetzt lass noch mal so ein Worst Case sein, wie wir ihn ja wirklich vor, weiß ich nicht, wie lange ist es her? 1,5 Jahren?
Ein Jahr, genau,
Vor
ziemlich
einem
genau ein
Jahr?
Jahr. Ja.
Vor einem Jahr, wie wir vor einem Jahr hatten, dann gewinnt halt einer. Jetzt weiß ich nicht. Ich weiß, bei dem war es ja auch keine PTO-Kontrolle, oder? Das war
Das
ja,
bei ihm war es eine Ironman-Kontrolle.
war's, okay, es war eine Ironman-Kontrolle.
Ja.
Vielleicht deswegen.
Ja, deswegen, also mehr kann ja eigentlich erstmal nicht schaden, wenn dann
Ja.
Ironman der PTO eins auswischen will oder andersrum,
Ja,
wenn es dann
vielleicht
halt
dann ist
jetzt
schon, dann
veröffentlicht.
funktioniert es wieder. Aber hätte er jetzt, wäre jetzt in einen Tag nach dem Rennen mit einer positiven Kontrolle aufgefallen und die PTO müsste entscheiden, wir nehmen
Boah.
jetzt unseren Sieger raus, das ist ja der brutalste Image-Schaden, den du dir vorstellen kannst. Und ich sag mal, das haben wir, das hat ja die Vergangenheit auch gezeigt. Gerade deswegen sind ja viele Fälle halt auch nicht publik geworden. Oder es ist erst so verspätet oder halt dann nur so halbstark und pipapo.
Ja, aber da muss ich sagen, also wenn ich so anfangen würde zu denken, boah,
Ja, ich
dann
meine,
wird es
du
echt
darfst
hart.
da.
Also das ist echt, ja.
Ich meine, als Athleten musst du dich davon befreien. Also wenn du halt anfängst, zu viele so Nachrichten zu lesen. Also ich meine, in Deutschland gibt es ja gerade auch einen positiven Fall von einer relativ jungen Läuferin, die irgendwie mit, ich glaube, 4 Substanzen positiv getestet wurde und ihre Schwester auch noch, die jetzt, glaube ich, auch für 5 Jahre gesperrt wurde. Ja, wenn man das irgendwie nur so sieht, ich glaube, das würde gleich einen fertig machen und dann würde man ja auch nicht mehr zum Ziel kommen und dann würde man ja auch überall immer das Böse sehen. Und ich glaube ja auch, ich meine, da kannst du wahrscheinlich eher irgendwie was zu sagen, aber ich hatte in meiner Karriere ja nie das Gefühl, dass ich mit Training und dem, was ich mache, irgendwann an Grenzen stoße. Also ich habe halt schon gesehen, warum andere besser waren und ich habe auch immer gesehen, dass das, was die machen, dass es in meinem Bereich auch schon wieder ist. Also da war jetzt nichts da, wo ich sage, okay, das war so viel Prozent stärker wie ich, dass ich das nicht für mich erklären kann.
Ja, so geht mir jetzt gerade auch so. Ja, wie gesagt, bei 100% so war ich jetzt noch nicht auf dem Rad so. Und beim Laufen vor allem, da ist halt echt viel. Und dann war halt bis 1 Kilometer vor Ziel die Lücke jetzt zu Juri ja auch nicht exorbitant, also jetzt nicht brutal groß, jetzt nicht so wie im Ziel. Und nee, da glaube ich auf jeden Fall nach wie vor, dass ich das auf jeden Fall in mir habe, mit dem Wissen, was ich halt noch für Potenziale habe. Und hatte auch sonst bei noch keinem Rennen das Gefühl, dass ich irgendwie das jetzt absolut unglaubwürdig ist.
Ja, ist irgendwie ein leidiges Thema und irgendwie, ich meine, klar, da muss irgendwie, also es muss irgendwie mal wirklich irgendwie eine krasse Lösung gefunden werden. Und ich meine, das ist halt auch, ich meine, beim Fußball ist es ja auch wieder ähnliches Problem, dass halt dann auch die Kontrollen dann wieder von den Vereinen irgendwie so halt mitgetragen werden, weil über DFL, whatever alles. Man muss es halt schaffen, ein Kontrollgremium zu etablieren, was halt komplett unabhängig ist von allem. Aber wie will man das hinbekommen? Weil das kostet ja auch eine Stange Geld und niemand will Geld abgeben. Und die, die Geld abgeben wollen, die haben dann natürlich auch irgendwie so halb ein Interesse daran, dass das so funktioniert, wie sie es wollen.
Ja.
Ich meine, keine Ahnung, das wäre mal so eine Überlegung, wenn man halt wirklich sagt, so, okay, man macht wirklich so eine, wie so eine Athleten, also dann wirklich eine Athletengewerkschaft. Ich meine, jetzt nicht so wie die Pretty Oma vor 3-4 Jahren wahrgenommen wurde, sondern dass man halt wirklich sagt, okay, jeder Athlet committet sich damit zu sagen, okay, 10% von den Preisgeldern gehen halt automatisch in den Topf und wir sorgen dann von uns aus, dass die Kontrollen halt da sind.
Ja, aber boah, letztendlich ist halt auch da wieder die Kohle, denke ich, halt das Problem. Und ja. Also da sind wir, glaube ich, echt noch weit von entfernt, leider.
Ja, ja, komm. Stimmt, ja, wenn ich 12 Stücke Kuchen haben kann, ne, dann will ich ja auch nicht 11 haben.
So, ich glaube, bei dem Thema, da kommt also, ja, dreht sich im Kreis, ne?
Ja, macht wirklich ein Fass auf, hast recht.
Also, Danke, Simon. Jetzt kann ich nicht schlafen wegen Puls.
Also, vielleicht kommt zu dem Thema, kommt ja vielleicht irgendwann bald mal noch die ein oder andere Veröffentlichung. Und dann kann man da vielleicht mal tiefer reinspringen.
Ja. Ich bin echt gespannt, was kommt. Also was öffentlich kommt.
So. In dem Sinne.
Das komm. Guter Schluss. Danke, Mika.
Jungs.
Ciao.
Macht's gut. Tschüss. Ciao.